nach Via Franco del Birzo. In besonders guter Stimmung, leicht und beschwingt, erwache ich morgens an meinem 30. Wandertag. Ich habe wieder draußen geschlafen, unter einem Apfelbaum. Eine frische Morgenbrise belebt mich angenehm. Ich habe das Gefühl, als würde Sekt in meinen Adern perlen. Ich berste vor Tatendurst und Wanderlust. Das Birzo ist das flache Land zwischen den zwei Gebirgszügen, den Montes de Leon mit dem Rabanalpass, die jetzt hinter mir liegen, und der vor mir emporragenden Sierra de Ancares mit dem Cebrero-Pass, dem Grenzgebirge zu Galizien. Die Ebene ist schmal, kaum 40 Kilometer breit, grünes, fruchtbares Land. Ein herrlicher Sommertag. Die Sonne wärmt und lässt die Früchte reifen. Die Äste der Kirschbäume hängen schwer mit saftstrotzenden dunkelroten und schwarzen Kirschen. Apfelhaine wechseln sich ab mit Weinbergen und gelben Kornfeldern. Eine Landschaft, die im Elysium liegen könnte. Es sind Bilder wie aus meiner Kindheit. So sah es auch in Freiburg aus, wo ich aufwuchs. Zwar gab es keine schneebedeckten Gebirge im Osten und Westen, aber auch Weinberge, Apfelplantagen und Kirschbäume. Und Weintrauben, Äpfel und Kirschen waren die Früchte, nach denen ich als Kind nur die Hände auszustrecken brauchte. Damals gab es in Deutschland noch bunte Blumenwiesen mit Margeriten, Kuckuckslichtnelken und Schmetterlingen wie hier im Birzo. Ich sehe meinen Vater mit kurzen Hosen. Es ist Sommer. Er hat sich das Stück einer alten Wäscheleine um den Bauch gebunden. Am anderen Ende hängt der voluminöse Korbkinderwagen. Im Wagen liegt mein Bruder Ingo, damals noch ein kleines Baby. Der Vater, der sich wie ein Zugpferd mit der Wäscheleine vor den Kinderwagen gespannt hat, zieht ihn den Berg zur Neuenburg hinauf. Mutter versucht, den Wagen im Gleichgewicht zu halten. Meine Schwester Marlies und ich schieben von beiden Seiten so kräftig wir können. Wie ein einziger langer Sommertag erscheint mir die Kindheit wie im Rückblick, als hätte ich die kalten Jahreszeiten verschlafen. Auf Feldwegen gehe ich durch lichtgrüne Weinberge. Berauschend schön ist das grüne Birzo zwischen den zwei Gebirgszügen. Am Nachmittag erreiche ich auf dem Pfad durch die Weinberge Via Franco del Birzo. Vor der Stadt liegt die Santiago-Kirche direkt am Weg. Auf den Portaltreppen sitzen zwei schwarzbärtige Spanier aus Madrid. Sie fahren mit Fahrrädern nach Compostela. Heute früh waren sie in Astorga gestartet, haben die Montes de Leon bei Sonnenschein überquert, sind durch das grüne Birzo geradelt und wollen bis zum Abend am Cebrero-Pass sein. Die Entfernungen schrumpfen, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, und so auch die Erlebnisse. Ich werde für die Strecke Astorga-Cebrero, die sie an einem Tag durchradeln, 3 Tage benötigen. Aber während dieser 3 Tage sehe ich mehr und lebe intensiver. Das Fahrrad, auch wenn es mit Körperkräften bewegt wird, ist der Gegenstand, der uns bereits der Umwelt entfremdet. Nur wenn man mit den Füßen auf dem Erdboden in Meterdistanzen vorwärts geht, lernt man die tatsächlichen Entfernungen kennen. Unsere Sinnesorgane sind an die Langsamkeit des Gehens angepasst. Nur schrittweise sind wir fähig zu erfassen, was um uns herum existiert. Benutzt man Hilfsmittel zur schnelleren Bewegung, können die Sinne nicht mithalten. Die Abstände fehlen. Es entsteht ein verwischtes Bild, dessen Details man nicht wahrnehmen kann. Maurizio, der eine der beiden Bärtigen, die für mich wie Brüder aussehen, flickt den Schlauch an Franziskos Hinterrad. Sie hätten erst 3-mal Platten gehabt, sagt er. Maurizio sei verantwortlich für die Räder. Dafür ist es Franziskos Aufgabe, die richtige Route zu finden. Er blättert eifrig im Pilgerführer und hat die Landkarte ausgebreitet vor sich liegen. Maurizio und Francisco radeln davon. Nun kann ich in Ruhe die Kirche betrachten. Sie hatte im Mittelalter große Bedeutung. Sie galt als Schwesterkirche der Santiago-Kirche in Compostela. Pilger, die aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterwandern konnten, bekamen schon hier die Generalabsolution. Die Kirche hat zwei Eingänge und noch heute heißt das Seitenportal Puerta del Perdón. Dieses Portal ist trotz der verwitterten Steine noch immer ein besonders eindrucksvolles romanisches Bauwerk aus dem 12. Jahrhundert. Vielleicht war es ursprünglich ohne Portalschmuck aufgestellt worden. Und erst später erhielt ein durchreisender, unbekannt gebliebener Künstler den Auftrag, es auszuschmücken. Die Figuren reichen über 2, 3, sogar 4 Steinquader. Ganz so, als seien die Steine zuerst zusammengefügt und nachträglich mit Darstellungen versehen worden. Auf den stark verwitterten Kapitellen der linken Säulenreihe erkenne ich die Abbildung der 3 Könige aus dem Morgenland. Auf dem Kapitell daneben ist der gekreuzigte Christus zu sehen. In die Kapitelle der rechten Seite sind Harpyen, Löwen, Pflanzen und Ornamente eingemeißelt. Das Tor der Verzeihung, Puerta del Perdón, wird nur im heiligen Jahr geöffnet. Immer dann, wenn der Tag des Jakobus, der 25. Juli, auf einen Sonntag fällt. Wieder weiche ich eine Stunde vom Pilgerweg ab nach Süden, um auch noch die Kirche San Esteban in Corullón kennenzulernen. Außerhalb der Ortschaft am Hang, umgeben von rot behangenen Kirschbäumen und alten Maronenbäumen, liegt die 1086 geweihte kleine einschiffige Kirche. Mich beeindrucken am meisten die Steinpaletten an den Dachsparren. Es sind archaische Menschendarstellungen, Gesichter wie Masken. Vielleicht hatten diese Figuren Wächterfunktionen. Sollte ihr Blick böse Mächte bannen? Im Mittelalter glaubten viele Menschen noch an die Bildmagie, an den Schutz vor dem Bösen durch Abbildungen.